DW Wissen
mit Judith Hartl. Schön, dass Sie da sind. Und das hier hören Sie gleich. Die schlimme Dürre in Kalifornien und Fluglärm macht krank. Dazu gibt es jetzt eine neue Studie. In Europa, auch hier in Deutschland, hat es in diesem Sommer so viel geregnet wie lange nicht mehr. Oft hat es tagelang durchgeregnet. Die Kanalisation hat das viele Wasser stellenweise gar nicht mehr aufnehmen können. Es gab zahlreiche schlimme Unwetter und ich hatte den Eindruck, die Sonne wochenlang überhaupt nicht gesehen zu haben. In Kalifornien genau das Gegenteil, Sonne pur und kein Regen. 2014 soll das trockenste Jahr seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen gewesen sein und 2013 war auch nicht viel besser. Jetzt herrscht wirklich Wassernotstand und die Einwohner dort müssen zum ersten Mal, und das ist wirklich neu für sie, richtig konsequent und per Verordnung Wasser sparen.
Fresno, Kalifornien, im Südwesten der USA. Mark Borba fährt über seine Farm. Sie ist riesig, 4.500 Hektar beackert er. Seit 42 Jahren baut die Borba-Familie hier mitten im San Joaquin Valley, zwischen Sacramento im Norden und Los Angeles im Süden, unter anderem Tomaten, Knoblauch, Salat und Melonen an. Sein besonderer Stolz sind die Mandelbäume. 80% aller Mandeln der Welt kommen aus Kalifornien. Wir haben allein 120 Hektar mit Mandelbäumen, erzählt Borba. Entlang der Bäume ist ein Rohrsystem verlegt, eine Tröpfchenbewässerungsanlage. Ohne die würden die teuren Bäume ganz schnell eingehen. Borba muss Wasser ranschaffen. Für die Mandelbäume, den Knoblauch, den Salat. Er zeigt auf saftig grüne Salatköpfe. Doch der Boden ist nur rund um die Köpfe feucht. Zwischen den Reihen ziehen sich tiefe, trockene Risse. Hier am Rand meines Grundstücks haben wir Brunnen gebohrt. Und dann bekommen wir noch Wasser aus dem Reservoir, das uns im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt wurde. Alles für den Salat. Wie fast alle kalifornischen Farmer steht Borba vor einem Dilemma. Sie haben riesige Mengen guten Ackerlands, aber nicht genug Wasser. Die Reservoirs sind auf rekordverdächtig niedrigem Stand. 188 Liter Regen pro Quadratmeter fielen in Kalifornien voriges Jahr. So wenig wie nie zuvor. Und das Jahr 2014 ist drauf und dran, diesen Rekord noch zu unterbieten. Zum Vergleich, in Deutschland sind es rund 750 Liter pro Quadratmeter im Jahr. Fast das Vierfache. Ungefähr so viel braucht auch Mark Borba für seine Bewässerung. Hatte aber nicht. Wie andere Farmer hat auch er sich in diesem Jahr entschlossen, einen Teil seines Besitzes nicht zu bepflanzen. Aus Wassermangel.
All of us are. We're going to have about a third of our land that's going to lay fallow.
Die Trockenheit macht uns allen zu schaffen. Einige Farmer beschränken sich in diesem Jahr auf Dauerkulturen wie Mandel- oder Pistazienbäume.
City of Pleasanton Drought Call Center, and this is Troy. How may I help you?
Ortswechsel, Pleasanton, eine gute Autostunde von San Francisco. Seit ein paar Wochen hat Pleasanton eine eigene Hotline zum Thema Wassersparen. Unermüdlich erklären die Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe den Bürgerinnen und Bürgern des beschaulichen Städtchens die neue Regelung. Alle Haushalte und Geschäfte müssen 25% weniger Wasser verbrauchen. Gemessen wird im Vergleich zur Vorjahresrechnung, erklärt Rita DiCandia, die von der Stadt eingesetzte Managerin fürs Wassersparen.
This is the first time in Pleasanton's history that this has ever happened.
Das ist das erste Mal in der Geschichte von Pleasanton, dass so etwas passiert. Wir können absehen, dass wir dieses Jahr nur 75% des Wassers haben, das normalerweise hier im Tal über den Sommer verbraucht wird. Je nachdem, wie heiß der Sommer wird, könnte sich die Lage sogar noch verschärfen.
It never rains in California. Die Liedzeile, dass es hier nie regnet, könnte inzwischen schon den Wetterbericht im Radio ersetzen. Schön für Touristen, weniger schön für alle, die hier wohnen. Und leider sind die Kalifornier keine Meister im Wassersparen. Das Geräusch der zeitgesteuerten Rasensprenger ist typisch für Kalifornien. Und der grüne Rasen vorm Haus, bürgerliches Statussymbol. Auch und gerade in Gegenden, die fast schon wüstenhaft trocken sind. Während der durchschnittliche Deutsche um die 120 Liter Wasser am Tag verbraucht, sind es in Kalifornien mehr als 450 Liter pro Kopf und Tag. Das erklärt drastische Schritte wie nun in Pleasanton, die vor allem Gartenbesitzer treffen.
The big one for the outdoors is limiting outdoor water use. not to exceed 2 days of the week.
Die größte Änderung draußen ist, dass der Rasensprenger oder Bewässerungsanlagen für Sträucher nur noch 2-mal die Woche laufen dürfen. Und auch Gehwege und Terrassen darf man nicht mehr mit Wasser sauber sprühen.
Any washing down of hardscape, so washing down sidewalks or to clean them off and patios, those are also prohibited actions now too.
Sonst drohen Geldbußen. Wer sein Sparziel zum ersten Mal überschreitet, zahlt pauschal $50, umgerechnet 37 Euro. Dazu einen Aufschlag pro Wassermenge. Das kann für eine doppelt so hohe Wasserrechnung sorgen. Wer dann seinen Verbrauch nicht runterschraubt, muss beim zweiten oder dritten Verstoß nochmal deutlich mehr zahlen. Immerhin geht die Stadt selbst beim Sparen mit gutem Beispiel voran.
Wir haben den Wasserverbrauch in den Parks runtergefahren. Wir vermeiden natürlich Schäden an den Wurzeln, aber die Rasenflächen sind jetzt schon richtig braun. Und damit haben wir im Vergleich zum Vorjahr mehr als 70% Wasser gespart.
The city has saved over 70% of the water that we used in 2013.
Das Problem, wer ohnehin schon sorgsam mit Wasser umgegangen ist, muss nun auf niedrigem Niveau noch einmal sparen, während sich Wasserverschwender im Vergleich nur ein bisschen am Riemen reißen müssen, um die Sparvorgabe zu erfüllen.
That's a California native, that's red buckwheat. That over there is black sage, that's another California native. This green stuff right here, it does.
Roter Buchweizen, schwarzer Salbei. Catherine McClelland, stolze Bürgerin von Pleasanton, liebt ihren Vorgarten. Sie hat vor allem solche Arten gepflanzt, die in Kalifornien heimisch und an das Klima gewöhnt sind und deshalb mit wenig Wasser auskommen. Sie und ihr Mann verbrauchen ohnehin nur 240 Liter am Tag. In Deutschland wäre das nichts Besonderes, aber in Kalifornien ist es die absolute Ausnahme. Und dann kam die Sparvorgabe der Stadt.
When they told us about it, I had no idea how we could possibly.
Als wir von der Vorschrift erfahren haben, hatte ich keine Ahnung, wie wir noch mehr sparen sollen. Wir haben schon eine effiziente Waschmaschine, wir duschen nur kurz, ich benutze sogar eine Haarspülung, die ich nicht auswaschen muss.
Shorter showers, I don't even rinse my hair in the shower, I use leave-in conditioner, you know, so things like that.
Doch genau für Leute wie sie ist auch die Hotline von Pleasanton da. Die Angestellten der Stadt konnten Catherine beruhigen, dass in ihrem Ausnahmefall keine Strafen drohen, auch wenn sie nicht die vollen 25% schafft. Gleiches gilt für Unternehmen. Das wassergekühlte Rechenzentrum muss auch nicht damit rechnen, dass seine Server nun durchglühen, weil noch ein paar Prozent gespartes Wasser fehlen. Vielleicht liegt es an diesen Ausnahmen, einfach nach dem Gebot des gesunden Menschenverstands. Dafür, dass US-Amerikaner sich in der Regel vom Staat ungern etwas vorschreiben lassen, sind die Bürger von Pleasanton erstaunlich gelassen. Selbst unter den Kunden des örtlichen Pflanzenmarkts gibt's fast nur Verständnis für den Sparzwang.
Well, I normally have a vegetable garden. I don't have a vegetable garden this year.
Er habe normalerweise einen Gemüsegarten, erzählt Bruce. Dieses Jahr nicht. Das halbiere seinen Wasserverbrauch. Dafür müsse er halt das Gemüse kaufen. Das koste mehr und sei nicht so gut.
Which is costing more and they're not as good, but that's sort of what we have to do.
Aber das müsse halt sein, sagt er. Und der Sparzwang wirkt. Im Durchschnitt haben die Einwohner von Pleasanton ihren Verbrauch sogar um 27% reduziert.
I loved my turf. I love my turf in a way that most people don't.
Sie habe ihren Rasen geliebt, wie wohl nur wenige andere, bekennt Lisa Cahill. Doch dann habe sie herausgefunden, wie viel Wasser er verbraucht und gesagt, wir müssen da was machen. Lisa ist Trainerin im Kurs Rainwater Harvesting, wörtlich übersetzt Regenwasser ernten. Vor ihr sitzen 25 Teilnehmer, die einen ähnlichen Gedankenprozess durchlaufen, wie Lisa ihn schon hinter sich hat. Wir sind in Los Angeles, berühmt für seine üppigen, tropisch anmutenden Gärten um die typischen Einfamilienhäuser. Doch L.A. liegt auf der Höhe von Nordafrika und die Schönheit hat ihren Preis. 70-80% der Wasserrechnung, erklärt Lisa, wandern direkt ins Bewässern des Gartens.
For most Angelinos, about 70-80% of their water bill goes to their landscape use.
Abgehalten wird das Seminar im nach ökologischen Maßstäben gebauten Vereinsheim der Tree People, einer gemeinnützigen Organisation, deren Mitglieder nach eigenen Angaben in Los Angeles schon 2 Millionen Bäume gepflanzt haben. Ihren Sitz haben die Tree People in den Hügeln von Beverly Hills, nur ein paar Kilometer vom berühmten weißen Hollywood-Schriftzug. In einer Gegend, die sonst geprägt ist von Glamour und Konsum, predigen die Tree People Verzicht und die Wertschätzung der Natur. Jeder Tropfen zählt. Dieser Satz fällt mehrmals bei Lisa Cahill. Er ist so etwas wie das erste Gebot. Und so verbringen die Teilnehmer ihren Samstagvormittag damit, von Bodentypen und Fließgeschwindigkeiten des Regenwassers zu lernen. Sie zeichnen Grundstückspläne mit Gefällen, Wasserwegen und Abflüssen und dürfen zum krönenden Abschluss in den hauseigenen Übungsgarten. Teilnehmer Robin Ringett erzählt, er habe eine Weile gebraucht, um die Notwendigkeit des Wassersparens einzusehen. In letzter Zeit gab es viele Medienberichte, dass Los Angeles in der Dürre deutlich über seine Verhältnisse lebt und teures Wasser aus weit entfernten Gebirgsregionen importieren muss. Robin sieht ein größeres Problem als nur seine ständig steigende Wasserrechnung.
There's all kinds of civilizations in the southwestern United States that actually died out, documented.
In der Geschichte gab es hier im Südwesten der USA alle möglichen Kulturen, die ausgestorben sind, zum Beispiel Indianerstämme nach 50 Jahren Dürre. Kein Wasser, kein Leben. Wer will, kann nach dem Kurs noch eine große schwarze Regentonne kaufen. Das sei so etwas wie die Einstiegsdroge ins Wassersparen, erklärt Trainerin Lisa.
Some people say that they're like the gateway drug of rainwater harvesting, right? Because they get you in and then you're like, oh man, now what? Now what do I do?
Viele fragten nach dem Kauf, und was mache ich jetzt? Auch darauf gibt der Kurs eine Antwort. Erst einmal gibt's Geld von der Stadt dazu. Von den $85 pro Tonne ersetzt das Wasseramt von Los Angeles $75. Und noch eine Prämie winkt. Die Stadt zahlt ihren Bürgern bares Geld, wenn sie ein Stück Rasen in etwas umwandeln, das besser in die Landschaft passt. Trainerin Lisa hat zum Beispiel ein Beet mit hübschen Sukkulenten gepflanzt, wie sie in Kalifornien eigentlich heimisch sind. Und Teilnehmerin Linda hat für ihren Garten eine einfache Regel gefunden.
Wir gießen nichts, was wir nicht essen können. Und wenn ich eine Pflanze einsetze und sie nach dem ersten Bewässern nicht angeht, dann hat sie wohl nicht hergehört und ich suche mir was anderes.
Then I determined it didn't belong there and I'd pick a different plant to plant.
Über heimische Gewächse gibt es sogar ein eigenes Seminar bei den Tree People, ebenso wie übers Bäumepflanzen und für die ganz Begeisterten den Outreach Workshop, um neue Mitglieder zu gewinnen. Die Kurse alle 2 Monate seien gut besucht, erzählt Lisa.
You know, it helps when there's a drought, right? That's, you know, kind of joking, of course.
Die Dürre helfe sogar, sagt sie halb im Scherz. Es sei jetzt einfach viel schwieriger, das Problem zu ignorieren, als noch vor ein paar Jahren.
Much more difficult to ignore now than it was just even a few years ago.
Doch noch immer sind zum Beispiel Regentonnen eine absolute Ausnahme im Stadtbild und werfen bei den Nachbarn womöglich Fragen auf. Am Ende lädt Lisa alle Teilnehmer ein, solche Fragen in Zukunft so gut es geht selbst zu beantworten. Nicht jeder in L.A. müsse den Workshop mitmachen. Um Lust am Wassersparen zu bekommen, helfe ja oft schon ein Gespräch über den Gartenzaun hinweg.
Over here. Oh my gosh! Oh my gosh, it's raining!
Die Tree People in Los Angeles, die Wassersparer von Pleasanton, solche Anstrengungen gehen in die richtige Richtung, aber sie werden Kaliforniens Dürreproblem nicht lösen. Experten rechnen damit, dass die Dürre mehrere Jahre anhalten könnte. Mehr noch, eine Analyse von Baumringen hat ergeben, dass im 20. Jahrhundert mehr Regen gefallen ist als in den 1200 Jahren davor. Die Dürre könnte also für Kalifornien nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein. Auf lange Sicht wird Kalifornien also nicht nur den Verbrauch, sondern auch die Verteilung der vorhandenen Wassermengen streng regulieren müssen. Auf seiner Farm bei Fresno bewässert Mark Borbar weiter seine Mandelbäume und Salatköpfe. Er glaubt, dass die Zeit reif ist für neue Regulierungen, die genug Wasser in San Joaquin Valley schaffen. Viele Farmer kritisieren außerdem Umweltgesetze, die verhindern, dass Meerwasser aus dem wasserreichen Norden Kaliforniens in den Süden gepumpt wird. Und Experten halten Verbesserungen an der Infrastruktur für überfällig. Kalifornien brauche mehr Auffangmöglichkeiten für Regenwasser. Oder, wie es Mark Borbar formuliert,
it's now everyone's problem. It's not just a few farmers' problem.
Die Dürre betreffe nicht mehr nur ein paar Farmer, sondern jeden.
Jahrhundert Dürre in Kalifornien. Diese Reportage von dort ist von Wolfgang Stufflesser. Fluglärm ist nicht nur lästig, weil er laut ist, sondern er macht sogar krank. Steigende Passagierzahlen, neue Regionalflughäfen und neue Flugrouten, all das führt dazu, dass immer mehr Flugzeuge über unsere Köpfe brausen. Und nachts ist die gesundheitliche Belastung besonders groß. Das zeigen jetzt neue Studien. Karin Jäger hat mit Betroffenen gesprochen.
Das ist eine Landung, die ist relativ friedlich für uns hier, weil wir sind 700 Meter seitlich davon.
700 Meter seitlich der Einflugschneise zum Köln-Bonner Flughafen, meint Wolfgang Hoffmann. Der 80-Jährige weiß nicht nur, ob die Maschinen gestartet sind oder sich im Landeanflug befinden, er kann auch die einzelnen Flugzeugtypen unterscheiden. Säße er nicht in seinem Wintergarten, könnte er sogar die Aufschrift und damit den Namen der jeweiligen Fluggesellschaft ablesen. So tief fliegen die Flugzeuge. Im Minutentakt schweben sie über das Wohngebiet im Kölner Osten. Zum Leidwesen von Wolfgang Hoffmann. Gerade hatte der Bauingenieur das Haus gekauft, die Kinder gingen zur Schule, da ging es los mit dem Radau am Himmel. 40 Jahre ist das her. So lange kämpfen Hoffmann und andere Anwohner von der Lärmschutzgemeinschaft Köln-Bonn gegen die lästigen Begleiterscheinungen des Flugbetriebs.
Überhaupt, wenn man dann hier abends im Wintergarten sitzt und Fernsehen guckt und dann kommt einer nach dem anderen, dann ist der Ton weg, weil man nichts mehr richtig versteht. Also es ist schon lästig.
Auf seinem Dach hat Hoffmann eine Messstelle errichten lassen, eine von 17 seines Vereins gegen den Fluglärm.
Ich habe ja eine Messstelle hier an meinem Haus. Das sind also die Lärmpegel, die jetzt von 0 Uhr angefallen sind. Es geht bis 81 dB und dann rappelt einen das richtig durch. Während die Ereignisse um die 70 dB, die sind also mit den Schallschutzfenstern, die wir ja hier haben, erträglich.
Die Spezialfenster bestehen aus 3 Schichten Glas und haben dadurch die Eigenschaft, den Schall von draußen nicht ins Hausinnere durchzuleiten. Geräusche empfindet das menschliche Gehör ab 55 Dezibel als Lärmbelästigung. Krach, der darüber hinausgeht, bereitet dem Organismus Stress. Betroffen davon auch Dr. Thomas Kurscheid. Der Mediziner wohnt im Süden Kölns, wo offiziell keine Flugzeuge drüber fliegen. Trotzdem wird er nachts öfter wach von der Geräuschkulisse am Himmel.
Das macht, dass ich mich aufrege. Und selbst wenn ich nicht wach werde, und das weiß man auch aus vielen Studien, merke ich, wie mein Körper reagiert. Das heißt, ich habe zwar 8 Stunden gelegen, ich bin aber morgens irgendwie müde.
Mehrere Studien der Universitätsmedizin Mainz zeigen, dass Fluglärm Bluthochdruck, Herzinfarkte und Schlaganfälle auslösen kann, weil auch das Unterbewusstsein auf Lärm reagiert und der schlafende Mensch seine Tiefschlafphasen unterbricht. Auch Gefäßschäden entstehen im Organismus durch hohe Schallwellen. Das wurde durch Ultraschallmessungen nachgewiesen. Für die Studie wurden 75 gesunde Männer, während sie schliefen, durch simulierte Flüge mit einem Lärmwert von 60 Dezibel beschallt. Die Wissenschaftler stellten fest, dass der Nachtfluglärm die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin steigerte und sich die Gefäßfunktion der Probanden signifikant verschlechterte. Die jüngste Studie der Mainzer Medizinforscher zeigt, dass Patienten mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung noch sensibler auf Fluglärm reagieren. Und Professor Eberhard Greiser von der Uni Bremen untersuchte im Auftrag des Umweltbundesamtes von Krankenkassen anonymisierte Daten von mehr als 1 Million Versicherten. Alle wohnten im Umkreis des Köln-Bonner Flughafens. Die infolge der Erkrankungen entstehenden Kosten für das Gesundheitssystem beziffert Greiser bis 2021 auf 274 Millionen Euro.
Nachtflug ist wirklich Körperverletzung. Wir haben ja wirklich ein verbrieftes Recht auch darauf, dass wir nachts zur Ruhe kommen können. Und ein ruhiger Schlaf und ein tiefer Schlaf hält uns wirklich gesund. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann sind wir eben tagsüber auch nicht leistungsfähig. Und das ist der Riesenunterschied zwischen Taglärm und Nachtlärm. Klar, wir sind hier in einer Industriemetropole, da kommen wir ohne Flug nicht ganz aus. Aber die Frage ist doch wirklich, brauchen wir diesen lauten Nachtfluglärm? Und da ist meine Antwort ganz klar, nein, den brauchen wir nicht.
Die Flughafenbetreiber messen die Schallpegel während der 16 Stunden am Tag und für 8 Nachtstunden. Da die Ruhephasen mitzählen, also wenn kein Flugzeug startet oder landet, wird für die offiziellen Messungen ein Dauerschallpegel zugrunde gelegt. Ein Ärgernis für Fluglärmgegner wie Wolfgang Hoffmann.
Was das Schlechte an dem Fluglärm ist, dass diese plötzliche Überhöhung eintritt, bezogen auf den Grundpegel, der eben herrscht. Wenn Sie in der Nacht draußen 45 dB haben als Grundrauschen und da kommt ein Ereignis drauf, was 75 oder 80 dB hat, dann ist das ein derartiger Unterschied, der eben dazu führt, dass das Ohr, also der Hörnerv des Menschen, darauf wie eine Alarmsirene wirkt. Und am Tage kann man diese Geräusche besser abdämpfen, weil man ja an das Tagesgeräusch gewöhnt ist. Natürlich nervt das da auch, wenn Sie direkt unter der Einflugschneise wohnen zum Beispiel, wo alle 2-3 Minuten ein Flugzeug über Sie drüber fliegt.
Deswegen fordern die Lärmschützer um Wolfgang Hoffmann, dass die gesetzlich festgelegten Grenzwerte für Dauerschallpegel von 65 Dezibel am Tag und 55 dB während der Nachtstunden gesenkt werden sollen. Das könnte durch weniger Starts und Landungen erreicht werden, dadurch, dass die Motoren der Maschine leiser wären oder die Flugzeuge nicht so voll beladen würden, sagt Hoffmann.
Wenn eine Boeing 738, das ist das größte Mittelklasse-Passagierflugzeug von Boeing,
vollgeladen mit Urlaubern und Gepäck rausgeht, dann können die kaum Höhe kriegen, steigen also sehr schlecht und machen natürlich auch entsprechenden Lärm dann dabei.
100 Flugbewegungen misst Hoffmann im Jahresdurchschnitt pro Nacht. Für viele Flughäfen in Deutschland besteht zwar ein Nachtflugverbot, nicht aber für Köln-Bonn. Wer am frühen Morgen am Ferienort im Mittelmeer baden will, der kann nachts von hier aus starten. Auch die Luftwaffe der Bundeswehr ist in Köln-Wahn stationiert. Den Hauptlärm verursachen allerdings Frachtmaschinen, die nachts abgefertigt werden, damit die Kunden am nächsten Tag pünktlich ihre Post und Pakete erhalten.
Karin Jäger über gesundheitliche Folgen von Fluglärm und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Ein internationales Forscherteam hat in Argentinien einen der größten Dinosaurier weltweit entdeckt. Er soll über 26 Meter lang und etwa 60 Tonnen schwer gewesen sein, schätzen die US-Wissenschaftler, die die Knochen zurzeit untersuchen. Also etwa so groß wie ein Haus und so schwer wie eine ganze Elefantenherde. Dabei sei das Tier wahrscheinlich noch nicht einmal richtig ausgewachsen gewesen. Darauf deuten die nicht vollständig verwachsenen Knochen im Bereich der Schulterblätter hin, schreiben die Forscher im Nature Scientific Report. Das Alter des Dinosauriers schätzen sie zwischen 84 und 66 Millionen Jahre. Aus den Knochen dieses pflanzenfressenden Sauriers kann fast das gesamte Skelett rekonstruiert werden. Damit hoffen die Forscher, mehr über die Lebensweise der ausgestorbenen Riesen herauszufinden. So mussten die Tiere, um überhaupt so groß werden zu können, Unmengen an Pflanzen fressen. Die Wissenschaftler vermuten, dass sie dafür sehr lange an einem Platz standen und ihren 10 Meter langen Hals mit ihrem 9 Meter langen Schwanz ausbalancierten. Ohne die Füße bewegen zu müssen, konnten sie so riesige Mengen an Blättern und Farnen erreichen. Die Saurierknochen wurden übrigens schon zwischen 2005 und 2009 in Patagonien entdeckt. An der Universität Philadelphia werden sie zurzeit untersucht. Danach sollen sie in ein Museum in der Nähe ihres Fundortes in Argentinien gebracht werden. Das Hautkrebsrisiko von Piloten und Flugpersonal ist einer neuen Studie zufolge stark erhöht. Und zwar erkranken sie mehr als doppelt so häufig am schwarzen Hautkrebs wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Das Risiko, daran zu sterben, liegt um etwa 42% höher. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die US-Forscher im Fachjournal JAMA Dermatology. Ein Grund für die hohe Krebsrate ist, dass die Strahlenbelastung mit steigender Höhe zunimmt, weil der natürliche Schutz durch die Atmosphäre geringer wird. Die UV-Strahlung des Sonnenlichts gilt als wichtigste Ursache von schwarzem Hautkrebs. Der Tumor, der auch als malignes Melanom bezeichnet wird, ist besonders bösartig und streut leicht. Schuld an zu viel UV-Strahlung für Piloten und Flugpersonal seien auch unterschiedliche Flugzeugtypen. Demnach blockieren Scheiben aus Polycarbonaten die UV-Strahlung fast vollständig. Das ebenfalls eingesetzte Verbundglas lasse jedoch mehr als die Hälfte der UV-Strahlung durch. In großen Flughöhen komme außerdem hinzu, dass Wolken und schneebedeckte Berge bis 85% der UV-Strahlung reflektieren. Das steigert die Belastung zusätzlich. Japanische Forscher haben einen zweibeinigen Roboter entwickelt, der fast so schnell wie ein Mensch laufen kann. Zwar sind die Beine von Achilles nur 14 cm lang, trotzdem ist er in der Lage, ein Tempo von immerhin 4,2 km in der Stunde zurückzulegen und ist damit so schnell wie ein flotter Spaziergänger. Das ist durchaus etwas Besonderes, denn herkömmliche zweibeinige Roboter, wie der Asimo von Honda, können zwar gehen, aber nicht laufen, da sich nur ihre Beine bewegen, um nicht die Balance zu verlieren. Bei Achilles dagegen sorgt eine besondere Technologie, die sich Visual Feedback nennt, dafür, dass sich der Roboter genau wie ein Mensch bewegt und dabei nicht umfällt. Während der Roboter läuft, filmt eine eingebaute Kamera seine Bewegungen mit 600 Bildern pro Sekunde und sendet Signale an die Antriebmechanismen der zahlreichen Gelenke. Diese schalten sich immer im entscheidenden Moment an und aus. Die Entwicklung sollte in der Industrie eingesetzt werden, fordert der Entwickler Ishikawa, zum Beispiel in Fabriken, um einfache Arbeiten am Fließband zu erledigen.
Das war Deutsche Welle Wissenschaft. Ich bin Judith Hartl und wenn Sie mehr dazu hören wollen oder sehen wollen, schöne Videos, schöne Fotos und Artikel lesen möchten, das können Sie bei uns tun auf dw.de/wissenschaft und folgen Sie uns auch auf Twitter. Darüber würden wir uns freuen. Machen Sie es gut.